Zeit für Local Heroes mit Franziska Wanninger und Serdar Somuncu.
Ja, hier sind wir wieder mit den Local Heroes und das ist tatsächlich jetzt schon unsere allerletzte Podcast-Folge. Ja, wir stellen hier Menschen vor, die im Kleinen Großes bewirken, weil wir der Meinung sind, dass diese Menschen meistens zu wenig gesehen werden und aber oft diejenigen sind, die die Gesellschaft tatsächlich zusammenhalten. Das Thema unserer Folge heißt, eine muss es ja machen. Naja gut, also wir Künstler, wir schrauben uns ja auch ziemlich oft viel zu viel ans Bein. Serdar, wie ist es bei dir? Bist du mehr so der Multitasker oder arbeitest du dich erstmal an einer einzigen Aufgabe ab?
Ich kann eigentlich immer nur eine Sache machen und ich bin froh, dass ich dabei nicht Verantwortung für andere tragen muss. Aber ich konzentriere mich dann lieber auf ein Projekt und habe auch das Glück, dass ich dann nicht noch eine Familie habe, die ich ernähren oder erziehen muss und kann mich dann voll und ganz meinen Projekten widmen.
Aber wenn du überlegst, konkret jetzt mal, also an wie vielen Projekten arbeitest du momentan?
Im Grunde genommen immer nur an einem. Also im Augenblick ist es ein Buch, das ich schreibe. Es kann dann nächstes Jahr wieder was anderes sein, vielleicht ein Theaterstück oder Musik. Aber parallel, so wie das hier unsere Gesprächspartner tun, das habe ich selten. Und wenn, dann zerfasert es mich eher, als dass es mir Spaß macht. Wie ist das bei dir, Franziska?
Ja, es kommt immer drauf an. Ich finde, es gibt immer wieder so Zeiten, da kommt dann alles zusammen und dann wird's echt hart. Also ich habe das gemerkt, ich hatte jetzt ein neues Programm und zeitgleich noch 1000 andere Deadlines irgendwie. Und es ging dann so weit, dass ich irgendwann so zerstreut war und einfach den Schlüssel an meiner Wohnungstür außen stecken habe lassen und meine Nachbarn bei mir klingeln mussten, dass sie mich daran erinnern. Und ich habe mir echt gedacht, jetzt ist es zu viel.
Ja, das kenne ich. Das passiert. Man ist dann einfach durch den Wind und dann werden die alltäglichen Dinge manchmal zu richtigen Herausforderungen.
Das ist einfach verrückt, weil ich stelle mir dann immer vor, wenn ich jetzt zusätzlich auch noch ganz viele Kinder hätte, also wenn ich jetzt diese ganzen 1000 Dinge in meinem Kopf jonglieren muss und dann mich auch noch um eine große Familie kümmern muss, also ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja. Und bei meiner Gesprächspartnerin, der Alexandra Gassmann, ist es aber so. Also das ist eine unglaubliche Frau mit einer unglaublichen Energie. Die ist tatsächlich immer voll im Einsatz als Stadträtin für die CSU, hat wirklich gefühlt 1000 Nebenposten und Ehrenämter und zusätzlich eben auch noch eine große Kinderschar. Und es ist so faszinierend, wenn man sieht, welches Engagement sie für die Menschen mitbringt, aber auch dann zusätzlich noch Einsatz für die Familie. Das ist von außen betrachtet fast übermenschlich. Und ich habe sie jetzt mal besucht bei einem Termin im Seniorenzentrum in München-Leim. Wir begleiten heute die Alexandra Gassmann. Was genau machen wir hier?
Ja, das Alten- und Servicecenter leistet bei uns in Leim einen ganz wertvollen Beitrag für die immer älter werdende Generation. Wir vom Mittagstisch angefangen über die ganze psychosoziale Betreuung. Und manchmal braucht es halt einfach verflixt nochmal für die alten Leute einfach eine Ansprechpartner, ob es ein Rentenbescheid und so weiter. Und da machen die einfach wirklich eine sensationelle Arbeit. Vor allen Dingen, wo die Corona-Pandemie gewesen ist. Die haben noch mehr ältere Herrschaften erreichen können. Und das finde ich einfach immer wahnsinnig gut. Und deswegen bin ich immer regelmäßig hier, damit ich horche, wo es gerade fehlt und wo man vielleicht wieder was verbessern kann.
Und in welcher Funktion sind Sie jetzt hier? Weil Sie haben ja ganz viele verschiedene Funktionen.
Ich bin Bezirksausschussmitglied und bin aber im Stadtrat eben auch als Stadträtin und bei uns in der Fraktion die Familien- und sozialpolitische Sprecherin. Und dann schaue ich natürlich immer so ein bisschen auf mein Stadtgebiet. Ob es jetzt tatsächlich die Wohnung für eine ältere Dame ist, die da drinnen wohnen bleiben darf, das kriegt kein Mensch mit. Das steht auch in keiner Zeitung drinnen. Aber wenn ich solche Dinge erreichen kann, dann weiß ich, dass Politik auch Sinn macht. Für mich macht Politik nur Sinn, wenn sie die Menschen erreicht. Ansonsten ist Politik nur leeres Geplapper. Und Sozialpolitik, für die ich letztendlich stehe, ist für mich wichtig. Nur wenn sie Menschen erreicht und denen was Gutes tut, dann habe ich einen Sinn gemacht.
Also wir haben jetzt schon gehört, was Sie alles für Funktionen haben. Das waren aber alle. Oder haben Sie nur welche in der Hinterhand?
Es gibt schon ein bisschen mehrere. Wir haben ja gynäkologische Ambulanz für Frauen mit Behinderung. Das ist ganz wichtig, dass Frauen, die einen Gynäkologen aufsuchen und im Rollstuhl und mobilitätseingeschränkt sind, dementsprechend was haben. Und das wird heute eingeweiht. Endlich langer Weg ist gewesen und jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ansonsten bin ja von 4 katholischen Gemeinden die Pfarrerverbandsratsvorsitzende. Das ist auch ein ordentlicher Batzen, vor allen Dingen, wenn man weiß, was Kirche gerade momentan so auch ein Stück weit umtreibt. Und ansonsten mache ich natürlich nur den Vorsitz von Kinderreich in Bayern. Wir vertreten die Familie mit 3 und mehr Kindern, um einfach deren Belange ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, weil wir der Meinung sind, manchmal muss man die eben genauso hören wie die Alleinerziehenden, was ich völlig für richtig, also ich will da nichts gegeneinander ausspielen, aber die Belange von Familien mit 3 und mehr Kindern, das ist natürlich schon mal eine andere Geschichte, ob ich jetzt mit 1 und 2 Kindern in Urlaub fahre oder vielleicht sind es doch 5, die im Auto drinnen sitzen und ich mich damit fortbewegen muss. Also Mobilität schaut anders aus, Wohnen schaut anders aus, Einkaufen schaut anders aus. Und wenn wir eines sicherlich nicht brauchen, dann sind es immer blöde Sprüche gegen die kinderreichen Familien. Davon könnte ich nämlich Bücher schreiben.
Sie haben 9 Kinder.
Genau, nach letzter Zählung sind es 9 gewesen.
Das ist ja unfassbar, wenn man sich vorstellt, welche Aufgaben Sie alle erfüllen und dann auch noch 9 Kinder. Frau Gassmann, wie macht man das? Wie schafft man das?
Ich sage aber, der liebe Gott hat, als er die Geduld und die Power ausgegeben hat, hat er einfach gesagt, naja, du kannst vielleicht 2-mal so viel vertragen. Und das hat es tatsächlich auch immer rausgerissen. Mein Mann hat irgendwann mal gesagt, Gott sei Dank hast du 9 Kinder, weil sonst wäre es ja unerträglich, du gibst einfach nie Ruhe. Naja, ein bisschen haben die Kinder schon an Kraft genommen, das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn man irgendwo Ungerechtigkeiten sieht und einfach dann nicht Ruhe geben kann, dann ist das genau der richtige Punkt. Und deswegen bin ich dann letztendlich auch in die Politik gegangen, weil ich gesagt habe, ich will einfach Dinge verändern und nicht nur drüber meckern, sondern einfach sagen, jetzt gib Gas und schau, was du selber tun kannst.
Wie muss ich mir das vorstellen jetzt im Hause Gassmann? Also wie ist da zum Beispiel die Care-Arbeit aufgeteilt?
Jeder muss so seine Aufgaben erfüllen und je älter die Kinder natürlich auch geworden sind, umso mehr Aufgaben sind zu erfüllen. Ob es jetzt der Müll wegbringen ist oder die Wäsche aufhängen. Also bei uns laufen die 3 Waschmaschine natürlich in der Nacht und muss natürlich am nächsten Tag aufgehängt werden. Und so hat jeder seine Aufgaben. Wir haben auch noch 2 Hunde.
Wie ist die Wohnsituation bei Ihnen? Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, mit 9 Kindern in München in der Stadt zu leben.
Genau. Wir wohnen in einer Baugenossenschaft. Ich bin da sehr, sehr dankbar, da auch da drinnen sein zu dürfen, weil die haben uns es ermöglicht, dass wir eben 2 Wohnungen übereinander haben. Deswegen ist es möglich. Ansonsten wäre es in München für so eine große Familie undenkbar. Und ich weiß es von vielen Familien eben, die 3 und mehr Kinder haben, die ziehen alle aus München weg. Und das ist eigentlich sehr schade, weil auch das bedeutet natürlich ein Stück weit Vielfalt, ja. Ich glaube, Soziales lernen viele Kinder einfach dann auch untereinander. Und da bin ich wirklich dankbar. Meine Kinder haben wirklich eine ganz hohe soziale Kompetenzen, haben sie einfach erlernen müssen, weil sonst kommt man nicht miteinander aus.
Die haben wahrscheinlich dann auch nie selber allein ein Zimmer gehabt.
Anfangs nein. Im Laufe der Jahre, wo dann der ein oder andere eben mal ausgezogen ist, dann wird natürlich sofort nachgerückt. Das ist tatsächlich, wenn der eine ausgezogen ist, dann musst du schauen, also am nächsten Tag ist dann jemand anders schon drinnen.
Und wo hat dann die Mama überhaupt einen Raum in dieser Wohnung?
Interessante Frage. Ich habe ja so ein kleines Büro gehabt, bis vor kurzem in der Waschküche, gegenüber von den Waschmaschinen Elfriede und Gertrude. Jetzt ist der eine Sohn ausgezogen und ich habe dieses Zimmer schnell okkupiert. Und jetzt habe ich tatsächlich ein eigenes Büro, wo nicht ständig immer hinten immer einer durchläuft, was sehr zum Leidwesen meiner Videopartner, weil die gesagt haben, bei dir ist immer was los gewesen hinten.
Ich finde es so faszinierend, Sie sind ja wirklich so umtriebig als Politikerin. Und ich stelle mir aber vor, dass das wahrscheinlich, wie Sie vorher schon leicht angedeutet haben, gar nicht so einfach ist, wenn man eine Mama von 9 Kindern ist. Haben Sie den Eindruck gehabt, Sie werden deshalb manchmal nicht ernst genommen?
Wenn du sagst, du bist Mutter von mehreren Kindern, dann geht eine Schublade auf. Ab 3 Kinder ist man asozial, die geht auf und dann schmeißt man die Familie rein, die Schublade geht zu und du bringst sie kaum mehr auf. Und deswegen sage ich es jetzt eigentlich nicht mehr und warte einfach mal ab, was die Menschen dann mit mir machen.
Und welchen Vorteilen sind Sie da begegnet? Also zum Beispiel, wenn man jetzt, keine Ahnung, ins Kino geht miteinander oder irgendwie an der Kasse steht vielleicht?
Im Schwimmbad, wo ich dann wirklich mit mehreren Kindern reingegangen bin und dann hat Kassen, ja, also das ist die Schulklasse, ist die da mitnehmen. Sagt, nee, das sind meine Kinder, sieht man ja auch, dass die unterschiedlichen Alters sind. Nein, und ich muss das irgendwie belegen, dass das auch meine Kinder sind. Und dann kam so zum Schluss, nachdem ich es belegen konnte, habt ihr ja keinen Fernseher daheim oder keine anderen Hobbys. Oder wenn wir irgendwo ausgestellt stinksan. Es ist immer der Fokus auf uns gewesen. Das hast du so richtig gespürt. Und ich bin in der U-Bahn gewesen, bin ich mit 3 Kindern unterwegs gewesen und dann sag, die letzten 5 Jahre habe ich daheim lassen. Nein! Es ist nichts anderes als eine Stigmatisierung auch. Und das finde ich natürlich sehr schade. Ich finde, Kinder ist einfach eine Bereicherung. Es ist ein wahnsinniger Reichtum und ist für mich immer das Wichtigste. Ein glückliches Familienleben zu haben, das ist einfach das Allerhöchste.
Ist das auch Ihr Antrieb für die Familienpolitik, die Sie verändern wollen?
Am liebsten ist es mir natürlich, wenn alle Kinder es gut haben. Das geht an mit den kleinen Kindern, aber auch das Familienpolitik insgesamt. Und jetzt schließe ich mal ganz kurz den Kreis zu den Senioren. Bedeutet aber auch, dass wir alle ins Boot holen. Ob es jetzt die Menschen mit Migrationshintergrund sind oder die Menschen, die ein inklusives Profil haben. Menschen mit Behinderungen, die haben es einfach nicht leicht. Ja? Und es muss alles im Boot drinnen sein. Das ist mein Antrieb, ja.
Und wo hapert es am meisten in Deutschland?
An der Eigenverantwortung von vielen Menschen, glaube ich. Ich sage immer, die schlimmste Krankheit, die wir im 21. Jahrhundert haben, das ist nicht Corona, das möchte man fast so meinen, aber das ist der Egoismus der Menschen. Ich glaube, wenn jeder Mensch einfach so ein Stück weiter mal überlegen würde, was kann ich für andere tun und nicht nur für mich persönlich und alleine und Hauptsache ich bin der Erste an der roten Ampel, dann wird schon viel bringen.
Und was sind Ihre persönlichen Pläne für die Zukunft?
Ich möchte gern Oma werden. Meine Kinder verdrehen schon immer mal die Augen, aber das ist tatsächlich so ein ganz großer Wunsch. Ich will einfach die allerbeste Oma werden, die es auf der Welt gibt.
Ja, Alexandra Gassmann.
Also 9 Kinder und dann will sie auch noch Oma werden. Die bastelt sich gerade ihr eigenes Stadtparlament, habe ich das Gefühl.
Aber ich finde das so großartig, wie sie das erzählt. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass die Kinder alle wirklich große Sozialkompetenz haben.
Ja, also ich sag das mal salopp, das ist natürlich, diese Frau ist ein Muttertier, ne? Also da will man gerne Kind sein, bei einer Frau, die so viel Engagement und Fürsorge hat und gleichzeitig aber auch sich kümmert, nicht nur eben um ihre Familie, sondern beeindruckenderweise eben auch um alte Menschen, was mich sehr berührt hat, was sie gesagt hat. Also das ist ganz, ganz toll, das so zu hören und auch zu spüren, wie sie drauf ist.
Ja, und mir ging es auch so, als ich sie getroffen habe, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn, deren Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Und irgendwie, ich habe fast ein schlechtes Gewissen gekriegt. Ich habe mir gedacht, Mensch, ich müsste auch mich viel mehr engagieren und irgendwie mir selber auch irgendwas suchen.
Ja, das ist etwas, was mich auch beschäftigt. Also ich fahre zum Beispiel, wenn ich gehe immer gern schwimmen im Sommer und bei mir in der Nähe ist ein sehr schöner See und auf dem Weg dorthin fahre ich immer an einem Altersheim vorbei. Und da sieht man die Menschen, die zum Teil wirken sie dement oder wirken manchmal einsam und verlassen. Und dann siehst du aber wieder, wie sich junge Menschen um diese Alten kümmern. Also wie dann zum Teil sie mit ihren Rollstühlen spazieren fahren. Oder dann siehst du manchmal Veranstaltungen, wo die jungen Menschen mit den Alten irgendwas spielen oder Lesungen veranstalten. Und da wird mir immer bewusst, was das für ein Wert ist, ne? Also dass man sich, auch wenn man selbst nicht betroffen ist, von etwas engagiert dafür. Und das ist ja bei ihr ganz besonders.
Ja, und da sieht man auch wieder, die guten Taten, die stehen nicht in der Zeitung. Und deshalb ist auch unser Podcast so wichtig, finde ich.
Ja, das ist ja das, worüber wir hier reden, über die Helden und Heldinnen. Und ich finde das auch tatsächlich berechtigt, das so zu nennen. Denn Held muss nicht immer derjenige sein, der sich im Licht der Öffentlichkeit sonnt oder der so tut, als würde er was Besonderes machen. Sondern ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt auch über die Folgen, die wir jetzt hier gemacht haben, ist die Bescheidenheit, die man spürt. Bei allen, mit denen wir gesprochen haben, schwang immer etwas sehr Bescheidenes mit. Also ich will doch gar nicht auffallen, ich will nicht im Mittelpunkt stehen, ich tue das, weil. Und das finde ich ganz, ganz ehrenhaft. Und das ist etwas, was wir in der heutigen Zeit, glaube ich, selten erleben, weil, wie deine Gesprächspartnerin richtig gesagt hat, vieles sehr egoistisch geworden ist. So, jetzt habe ich eine Frage, bevor du was
sagst. Ich auch, aber sag du erst mal.
Willst du? Komm, sonst mach du.
Okay, also.
Da wir ja so viel über Frauenrechte sprechen, kriegst du jetzt das Frauenvortrittsrecht.
Sehr freundlich. Ich habe eine Entscheidungsfrage für dich, Serda.
Ja.
Nach wie vor sitzen überwiegend Juristinnen und Juristen in den deutschen Parlamenten. Sollte es eine Quote beispielsweise für ArbeiterInnen, HandwerkerInnen und Angestellte dort geben, damit die stärker repräsentiert werden?
Schwer. Das ist eine schwere Frage, die möchte ich differenziert beantworten. Also ich glaube, dass wenn man so etwas quotiert, die Gefahr groß wird, es pseudo zu repräsentieren. Also unter dem Deckmantel sozusagen der Gleichberechtigung aller unterschiedlichen Teile unserer Gesellschaft ein Parlament zu besetzen, muss nicht unbedingt bedeuten, dass man das Parlament damit gut besetzt. Ich finde, Politiker, Juristen, Menschen, die aus diesem Bereich kommen, die haben meistens auch eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Themen oder im Umgang auch mit Debatten. Und ich fühle mich da gar nicht so schlecht vertreten. Die vertreten ja wiederum auch diejenigen, die wir sonst über die Quote reinholen würden.
Ja, also ich verstehe dein Argument, aber ich bin trotzdem auch mehr ein Fan davon, dass sich wirklich jeder repräsentiert fühlt. Und ich glaube, was so an der Basis die Probleme sind oder mit womit halt jetzt so ein Handwerker zum Beispiel jeden Tag kämpft, da, also ich glaube, da sind die Juristen oder die Politiker generell einfach oft viel zu weit weg. Oder eben auch jetzt in der Debatte mit den Kindern oder mit den Lehrern oder so in der Bildung. Da habe ich auch oft den Eindruck, die sind so in einer anderen Wolke, in einer anderen Sphäre. Ich finde es gar nicht so schlecht eigentlich.
Gut, aber dafür gibt's ja Beiräte. Also es wäre meiner Meinung nach einfach eine sehr schwere Organisation. Da müsstest du ja Künstler, Handwerker, Ärzte, Sportler, müsstest du ja alle da irgendwie reinkriegen, Migranten, die ihre eigenen Beiräte haben. Und wir haben jetzt schon über 700 Abgeordnete, dann hätten wir ein gigantisch großes Parlament. Oder wir müssten es dann doch wieder reduzieren auf Einzelne und das wäre ungerecht. Aber unsere Zuhörer werden ja sicher auch ihre eigenen Gedanken dazu haben. Auch Kerstin Herrlich, mit der ich gesprochen habe, ist eine sehr engagierte Frau, aber im Gegensatz zu deiner Gesprächspartnerin ist sie nicht neunfache Mutter, sondern sie hat nur ein Kind und ist verheiratet und ist 41. Aber was die Zahl ihrer Posten angeht und ihrer Tätigkeiten, kann sie durchaus mithalten. Sie ist überall irgendwie mit einem Fuß in der Tür. Karnevalsverein, Sportverein, Gemeindevertretung. Und wenn du mit ihr sprichst, hast du das Gefühl, da ist gar nichts. Also nicht, dass da nichts zu erzählen ist, sondern die macht das so nebenbei, hast du das Gefühl. Und sie macht's gut. Sie ist nämlich Bürgermeisterin von Neu-Lewin geworden, weil sich keiner gefunden hat. Also muss sie offensichtlich ja auch einen gewissen Ruf haben. Und sie macht's gerne, das hatte ich auch das Gefühl. Und ich fand diese unprätentiöse Art, in Anführungsstrichen Politik zu machen, ohne dabei Teil einer Partei oder einer politischen Organisation zu machen, sehr, sehr erfrischend. Und das würde ich dir jetzt gerne mal vorspielen. Bürgermeisterin, klingt gut.
Ja.
Ist es was Besonderes?
Ja, ist es schon.
Ja?
Es ist was Besonderes, aber ich bin dazu ja mehr, wissen Sie ja vielleicht selber, aus
wie die Jungfrau zum Kinde gekommen,
ja, quasi.
Sozusagen.
Ja,
genau,
quasi.
Das ist das Besondere. Also Sie sind Bürgermeisterin wider Willen?
Nee, würde ich so nicht sagen. Nicht wider Willen.
Sondern widerwillig.
Auch nicht. Also ich bin seit 2014 das erste Mal in einer Gemeindevertretung und 2019 zur nächsten Wahl hat unser ehemaliger Bürgermeister Herr Wilke, Horst Wilke, der das 30 Jahre gemacht hat, hat dann gesagt, er hört auf und macht es nicht mehr. Hat sich aber auch kein neuer gefunden oder hat sich auch nicht jemand gefunden, der sich dafür stellt. Und dann habe ich in dieser Zeit, wo wir jetzt keinen Bürgermeister hatten, halt die erste Stellvertreterin gemacht. Ja, und dann stand die Frage im Raum.
Okay, wer macht's jetzt richtig anstelle des alten Bürgermeisters? Mhm. Sie wohnen hier, ne? Sie kommen von hier. Und in der Gemeindevertretung waren Sie, warum?
Wir haben damals so einen Verbund damals gemacht vom Karnevalsverein aus tatsächlich. Da waren wir dann vier, weil wir einfach hier unsere Interessen so ein bisschen durchsetzen wollten, in der Gemeinde auch. Und dazu bin ich dann dazu gewählt worden. Ja, wir standen dann vier Mann quasi auf dieser Liste. Und zwei sind dann in die Gemeindevertretung davon gewählt worden und ich stand an dritter Stelle tatsächlich. Und der an zweiter Stelle stand, hat gesagt, er macht's nicht.
Sie werden hin und her geschoben. Na, ja. Sie werden nach oben geschoben.
Ja, quasi.
Gibt es da auch Streitthemen? Also sind unterschiedliche politische Parteien im Gemeinderat oder sind alle unabhängig?
Alle unabhängig.
Sind Sie ein politischer Mensch?
Nee.
Obwohl Sie hier Politik machen eigentlich, ne? Also aber Basispolitik
ist,
eigentlich.
Ja, aber ist also nicht so Politik in dem Sinne, dass wir jetzt hier Gesetze erlassen oder Verordnungen schaffen und so. Ja, natürlich.
Okay, und worüber streitet man sich, wenn man sich streitet? Umgehungsstraße oder Wer macht wo wie sauber oder?
Ja, zum Beispiel. Also das sind mehr so, sage ich mal so, Bürgerangelegenheiten manchmal so. Geschichten, Straßenreinigungssatzung oder ja, solche Sachen. Oder Winterdienstgebühren oder so, ne? Hm. Wirklich.
Macht das Spaß? Also,
manche Sachen ja, manche nicht.
Was macht nicht Spaß?
Ist manchmal schwierig in der Gemeinde. Dieses Geld fehlt ja dann natürlich auch, um nicht zu machen.
Und darauf passen Sie auch auf die Finanzen?
Ja, wir beschließen ja immer einen Haushalt, der kommt nachher auch in unserer Sitzung.
Und im Ort kennt man sie aber?
Ja.
Also man weiß, da kommt
der größte Teil schon, ja.
Da kommt Frau Bürgermeisterin.
Mhm.
Okay, und gibt's auch einen First Husband?
Ja.
Und wie geht Ihr Mann damit um, dass Sie hier
auch ganz locker
die Königin vom Neuen sind? Ganz locker.
Ja, der ist da jetzt.
Haben Sie Kinder? Sind
ja, einen Sohn.
Ein Sohn. Und,
genau, groß schon. Also wird 14.
Was sind Sie denn vom Beruf normalerweise?
Pharmazeutisch-technische Assistentin. Ich arbeite also in der Apotheke in Bad Freienwalde.
Also in Bad Freienwalde. Und Sie wohnen hier sozusagen auf dem Land. Bad Freienwalde ist ja ein bisschen größer. Okay. Und arbeiten Sie noch in der Apotheke?
Ja. Ja, 35 Stunden.
35 Stunden. Mhm. Und wie viele Stunden sind Sie als Bürgermeisterin tätig?
Im Schnitt, also es sind mal mehr, mal weniger, aber ich sag mal so 10 bis 20 Stunden manchmal.
Pro Woche. Also kommen Sie auf 50 Stunden bis 60 manchmal?
Also ja, kommt drauf an, wie viele Versammlungen oder Sitzungen dann sind oder wenn ich dann im Amt vorspreche oder irgendwelche Angelegenheiten zu regeln sind.
Das ist ja dann doch ein ziemlich zeitintensives Hobby, ne? Ist es ein Hobby oder ist es ein Beruf?
Man könnte die Sache auch zum Beruf machen tatsächlich, ja.
Man könnte, aber machen Sie aber nicht.
Ist nicht. Nee, ist eine ehrenamtliche Geschichte. Also das hängt davon ab, wie viele Einwohner tatsächlich zu so einer Gemeinde gehören. Oder dann, wenn dann Stadt ist, dann ist es ja auch ein, also ist es ja Beruf, richtig. Also.
Ja. Was gehört denn zu Ihren Aufgaben? Was machen Sie also außer jetzt, sagen wir mal, Baustellen zu genehmigen oder?
Nee, das mache ich nicht. Genehmigen nicht. Also wir besprechen die Sachen vorher oder im Amt Kostenangebote einholen und so, weil wird ja alles im Amt gemacht, beim Bauamt. Im Öffentlichen ist es ja so, dass Kostenangebote eingeholt werden müssen, mindestens 3. Das Kostengünstige sozusagen kriegt dann den Zuschlag.
Und sonst zum Beispiel, wenn jemand eine goldene Hochzeit hat, sind Sie dann dafür zuständig, eine Rede zu halten?
Nee, machen die Ortsvorsteher.
Also
nicht eine goldene Hochzeit, aber eine Rede halten nicht, aber die Gratulation schon. Aber hin und wieder gehe ich auch mal mit, ja. Wenn er die Zeit zulässt, dann bin ich auch mit dabei, auch so bei Geburtstagen 80, 90. Das letzte Mal war ich bei einem 103-jährigen Geburtstag. Ja, ja.
Also das mal soweit zum Job. Jetzt habe ich Ihren Job verstanden.
Okay.
Wie ist das denn mit der Familie? Also Sie sagen, Ihr Mann ist damit okay. Gibt es manchmal auch so Abende, wo er dann sagt, Mensch ey, ich habe Hunger.
Kannst zum Glück selber kochen und mein Kind kocht auch.
Okay. Also Sie sind nicht so in der traditionellen Mutterrolle zuständig, auch noch fürs Kochen und den Haushalt, sondern
Doch, Haushalt mache ich schon, na klar. Ja,
Klappt das bei 50 Arbeitsstunden pro Woche?
Die sind nie immer da, aber klappt, ja.
Sie machen den Job gerne?
Ja. Ja, das kann ich jetzt so sagen.
Ja. Das heißt, wenn Sie jetzt so erfolgreich wären, dass Bad Freienwalde irgendwann anklopft und sagt, wollen Sie nicht hier die Bürgermeisterin von Bad Freienwalde werden, würden Sie es machen?
Nee. Dafür hänge ich zu sehr an meinem Job, an meinem richtigen Job.
Also den würden Sie nie aufgeben?
Nee.
Okay, aber was ist dann der Reiz an der Sache, hier Bürgermeisterin zu sein? Also Sie machen Ihren Job gerne, Sie haben eine Familie, Sie haben viel zu tun. 35 Stunden ist jetzt nicht wenig, aber jetzt auch nicht wirklich viel. Mhm. Ist es dann vielleicht doch ein bisschen Hobby?
Ja. Also ich habe ja auch, ich bin ja nur in 3 Vereinen hier auch tätig, unter anderem im Karnevalsverein, auch da im Vorstand, dann im Sportverein, auch im Vorstand.
Alles dazu. Okay. Ja, ja. Haben Sie einen Energieüberschuss? Also, weil Sie machen so viel, Sie sind so umtriebig. Brauchen Sie das, um sich zu spüren, sich dann auch so zu fordern?
Sonst wird mir langweilig irgendwie, ja.
So, gut, das kann ich verstehen, wenn ich durch Neu-Lewin fahre, aber ich komme natürlich von der Stadt. Ich habe mich eben auch schon gefragt, wenn man hier lebt, muss man es schon mögen.
Ist schon, ja, richtig. Und wenn man sich überall einbringt, dann hat man zu tun. Also dann.
Werden Sie in irgendeiner Form vom Land Brandenburg wahrgenommen? Also kommt hier mal der Ministerpräsident vorbei und sagt Dankeschön?
Also Sie machen diese Arbeit wirklich? In der Hochwasserphase war das so, ja. Aber die habe ich selber ja nicht in dem Amt miterlebt hier, ja.
Okay, also Sie machen sozusagen Ihre Arbeit im Kleinen und sind aber trotzdem ein Teil eines großen Systems. Man braucht Sie, damit das System funktioniert. Mhm. Dann kriege ich das Bild so langsam zusammen. Eine Bürgermeisterin, die wenig mit Politik am Hut hat, sich, sagen wir mal, natürlich emanzipiert, ohne dass sie großen Aufwand dafür betreiben muss, weil sie wahrscheinlich auch einen hoffentlich sehr toleranten Mann haben und einen Ort, in dem es sehr idyllisch ist und sie sich offensichtlich wohlfühlen.
Ja.
Könnte man das so sagen?
Zusammengefasst, ja.
Ja? Mhm. Also keinerlei...
Kann ich mich wiedererkennen, ja.
Interessant, das ist verlockend. Vielleicht sollte ich auch aufs Dorf ziehen.
Warum nicht?
Gut, danke für das Gespräch.
Ja,
sehr interessant.
Schön.
Und bleiben Sie
auch
gesund und munter und dem Ort lange erhalten als Bürgermeisterin.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Danke sehr. Ja, irre. Diese Leichtigkeit, mit der sie das macht und das ist ja nicht wenig Arbeit, ne, was sie da beschreibt. Und dass sie das auch gar nicht auffasst wie eine Verantwortung, die Druck sein könnte, das fand ich sehr, sehr erhebend.
Ich kenne das Konzept nicht mit dem Ortsvorsteher. Was ist das?
Ich auch nicht. Ich schätze mal, ein Ortsvorsteher ist so eine Art Unterbürgermeister. Und sie ist so, also verglichen mit Parlamenten scheint sie die Bundespräsidentin von Neu-Lewin zu sein und die Ortsvorsteher sind die Minister oder sie ist die Kanzlerin oder wie auch immer, also repräsentativer auf jeden Fall, während die anderen auch praktische Arbeit zu machen scheinen.
Und kannst du mir mal beschreiben, wie es da aussieht? Also ist es da eher flach oder landwirtschaftlich oder ist da alte Industrie oder so?
Der Oderbruch oder das Oderbruch, sagt man, ist ja die Gegend an der Grenze zu Polen. Frankfurt-Oder ist die nächstgrößere Stadt. Fürstenwalde und andere Städte in Brandenburg liegen in unmittelbarer Nähe. Und das Ganze ist unglaublich idyllisch, sehr provinziell. Also zum Teil fährt man durch Dörfer, wo man das Gefühl hat, da ist seit 30, 40 Jahren gar nichts passiert. Es ist eine sehr beeindruckende Natur, weil sie ja sehr unbelassen wirkt und sehr unberührt und trotzdem aber auch eine Eigenheit hat. Also gerade Brandenburg, die märkische Sandbüchse, wie man sagt, ist ja überall oder zu großen Teilen sehr flach und sehr waldig und sehr weitläufig. Und in Neu-Lewin ist es so ein bisschen pittoresker. Also die Straßen werden kleiner und enger, es wird ein bisschen hügeliger. Auf jeden Fall ist es dort sehr, sehr schön. Und an dem Tag, an dem wir dort waren, das war auch wie in einem Spielfilm eigentlich, waren die Kinder auf einem Hinterhof vor dem Eingang ihres Büros und haben so Koordinationsspiele gemacht unter Anleitung der Feuerwehr. Und diese Kinder machten so einen glücklichen Eindruck, also es war alles so wie in einem Pippi-Langstrumpf-Film eigentlich, ganz idyllisch. Und man merkte so, in diesem Ort geht's den Leuten gut. Jeder kennt sich, es ist eine gute Stimmung, man ist irgendwie weit weg von den Problemen der großen Welt und sie ist sozusagen die Mutter dieses Ortes.
Und könntest du dir das vorstellen, dass du so ein Bürgermeisteramt übernimmst in Neu-Lewin?
Also ich tue mich da schwer, ich war ja mal Schülersprecher und das ist natürlich schön, wenn man so ein bisschen Macht hat, obwohl man diese Macht ja gar nicht wirklich hat. Aber die Verantwortung, die man gleichzeitig hat, ist nicht immer schön. Und das bewundere ich, wie gesagt, sehr bei Menschen, die solche Ämter übernehmen. Für mich wäre das nichts. Also ich bin eher jemand, der mit sich und dem, was er macht, zufrieden ist, sich auch gerne um andere kümmert. Aber ich möchte da nicht an vorderster Front stehen. Ich bin dann eher jemand, der so in der zweiten oder in der dritten Reihe steht.
Mhm.
Wie ist das bei dir?
Also ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, weil ich den Eindruck habe, ich bin noch zu rastlos, dass ich jetzt da weiß, in welchem Ort und wie lange ich da jetzt bleib und so. Aber ich könnte mir das schon vielleicht vorstellen, mal so, ich weiß nicht, so in 10, 20 Jahren oder so. Zumindest als Ortsvorsteher, weil das hört sich für mich so schön an, wenn man nur zum Gratulieren kommt.
Ach so, ja gut, okay. Hat Altötting, wie viele Einwohner hat Altötting?
Oh Gott, jetzt fragst du mich das und ich weiß es nicht.
Okay.
Altötting hat vielleicht so 13.000 oder so, 10.000.
Also nicht viel. Ja, da hättest du ja dann Chancen.
Das stimmt, aber da müsste ich viel katholischer sein, Serda. Ja, das waren jetzt unsere 6 Folgen. Was denkst du, was nimmst du mit daraus?
Politik, die sich vor allem um Menschen kümmert und nicht nur um sich selbst dreht. Politik, die auch die kleinen Dinge annimmt und die kleinen Dinge als Herausforderung sieht, um der großen Sache auch zu dienen. Und Politik, was ja vom Wort Polis, der Burg, kommt, ist immer auch ein Mikrokosmos, der sich später zu einem Makrokosmos verwandelt. Und das habe ich sehr deutlich gespürt, dass das, was wir immer so abtun als Kommunalpolitik, was dann eher so unter ferner Liefen genannt wird, dass das eigentlich die Basis ist, dass das die Basis unseres gesellschaftlichen, unseres zivilgesellschaftlichen Zusammenlebens ist. Und diese Menschen, die das machen, die zum Teil dafür auch Risiken in Kauf nehmen, wie wir ja gesehen haben. Das sind nicht nur Menschen, die sich engagieren und die damit irgendwas erreichen wollen, sondern die leben das regelrecht. Also die sind in ihren Sachen drin.
Das beste Zitat, das das alles so ein bisschen umschließt, für mich zumindest, ist das von der Alexandra Gassmann, die ja gesagt hat, die Politik macht nur Sinn, wenn sie Menschen erreicht, sonst ist es nur Geplapper. Und auch wenn jetzt natürlich ich in Bayern unterwegs war und du in Berlin-Brandenburg und wir haben unterschiedliche Dialekte, man meint, das ist eine unterschiedliche Mentalität auch, aber die Themen sind dann doch oft die gleichen.
Ja, mein Zitat ist natürlich, Helmut Kohl ist mein Posterboy. Das ist einfach, das ist einfach ein Witz, der für sich wirkt. Aber natürlich ist das, was du zitiert hast, auch mir in Erinnerung geblieben. Ja, und auch zwei Begriffe, die für mich ganz entscheidend waren und bleiben, sind Egoismus und Verantwortung. Da hast du ja mit deiner Gesprächspartnerin in München Leim drüber gesprochen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der der Egoismus immer stärker wird und auch die Abgrenzung des eigenen Ichs zur Allgemeinheit und das Verlangen statt das Erfüllen. Und diese Menschen erfüllen viel und verlangen wenig.
Ja, ich habe so einen Moment auf unserer Reise, der mich einfach total berührt hat. Und zwar als Muhannad al-Halak, der ja als Kind aus dem Irak übers Meer geflüchtet ist und erst mit 12 nach Deutschland kam und kein Wort Deutsch konnte und jetzt eben in den Bundestag einzieht und er hat's absolut geschafft und das hat mich wahnsinnig gefreut und das macht mir auch Mut für so viele andere Geschichten, wo Menschen vielleicht auch erst ankommen müssen.
Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle lernen können, auch ein bisschen mehr von uns abzusehen und hinzusehen, auch bei anderen und uns nicht aufzuopfern, das wäre vielleicht zu viel, aber einzusetzen und unserer Verantwortung gerecht zu werden, indem wir eben über den Tellerrand hinausblicken.
Ja, Serda, jetzt ist es soweit. Wir sind fertig.
Ja, und es hat großen Spaß gemacht und ich hoffe, wir können das irgendwann wieder aufnehmen und bin schon gespannt auf die nächsten Gespräche.
Also Servus.
Tschüss und bis bald.
Local Heroes, der Podcast mit Franziska Wanninger und Serda Somuncu, ist eine gemeinsame Podcast-Serie von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Bayern 2 vom Bayerischen Rundfunk. Die Hosts sind Franziska Wanninger und Serda Somuncu. Die Autorinnen Amelie Ernst, Veronika Macher, Katja Weber und Julia Zöller. Projektleitung Sophie Detzelhofer. Redaktionelle Verantwortung Rolf Kunz und Philipp Grammes. Produktion und Sounddesign Max Stern. Ton und Technik Anton Wunder und Uli Sauer. Atrium Studios München. Gesamtkoordination Robert Skupin. Sehen Sie auch die TV-Dokumentation Zeit für Local Heroes in der ARD-Mediathek.